Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich habe heute gar keinen Gast, denn jetzt im Sommer, in der Sommerpause, da haben Max Zöllner und ich uns überlegt, wir machen eine Art Sonderfolge. Und in der, da schneiden wir euch Antworten auf die letzte Frage zusammen, die ich immer meinen Gästen stelle, nämlich die Stammhörer und Hörerinnen von euch wissen es natürlich, die Frage, welche Sprunginnovation sich unsere Gäste für das Jahr 2050 am allerliebsten wünschen würden. Wir fangen an mit den Antworten von drei unserer besonders bekannten Gäste, nämlich den beiden Nobelpreisträgern Stefan Hell, der Physiker, und Benjamin List, der Chemiker. Und dazu dann auch noch der Antwort von Sebastian Truhn, Informatiker in Stanford, der schon so etwas ist wie der Godfather des autonomen Fahrens.
Also den ich mir wünsche, ist, dass man diese Klimaproblematik, die da wirklich drohend ist, löst. Und, aber das müsste schon für 2050 passieren, weil sonst könnte sein, dass die Konsequenzen sehr unangenehm sind. Was mir auch Sorgen macht, ist natürlich das Konfliktpotenzial, das auf der Welt da ist, dass man da auch eine Lösung findet, wie man mit Interessenskonflikten umgeht. Aber auch das müsste vor 2050 passieren. Ich weiß nicht, ob wir wirklich so viel Zeit haben, um diese fundamentalen Probleme anzugehen. Also ich wäre da ein Tick ungeduldig mit 2050. Also ich würde sagen, lass uns diese Probleme viel früher angehen. Um nicht so zu sehr in Spekulative abzudriften. Ja, die Klimaproblematik, da muss man was finden. Weiß ich, sei es CO2, vielleicht tut uns noch was anderes sozusagen, das Leben schwer machen. Wir haben es bloß nicht gefunden. Ja, das kann schon sein. Ja. Das müsste man definitiv angehen. Also im weiteren Sinne auch die Energieproblematik zu lösen und so weiter. Aber auch die Konfliktpotenziale, da sind noch keine guten Lösungen gefunden worden. Das sieht man jetzt.
Ich stelle mir so vor, wie wäre eine Welt, eine Menschheit, bei der Energie absolut irrelevant wäre, weil sie in unendlichen Mengen verfügbar wäre. Das finde ich eine total spannende Frage. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, die verfolgt werden. Ich finde, Fusion ist auch noch nicht ganz abzuschreiben. Ja, vielleicht gelingt es irgendwann. Das ist ja so Kernfusion, dass man schafft halt quasi wie in der Sonne Energie zu erzeugen. Das ist ja, führt nicht eben, hat nicht diese Probleme, die man bei der traditionellen Kernenergie hat, bei der Kernspaltung. Das finde ich ganz spannend. Aber es gibt natürlich auch viele chemische Wege, wie man Energie in riesigen Mengen verfügbar machen kann. Wenn man zum Beispiel es schaffen würde, das Sonnenlicht und die Windenergie in eine molekulare Speicherform zu überführen. Ja, also wenn man so ähnlich, wie ich es vorhin skizziert habe, zum Beispiel aus dem CO2 mit Sonnenlicht Benzin machen könnte, das wäre toll. Ich meine, die Verbrennungsmotoren sind so ein bisschen abgeschrieben worden und zum Teil wollte man sie auch verbieten, weil ich auch schon gesehen habe, dass die Grünen durchaus Differenziertes betrachten und sagen im Prinzip, fossile Verbrenner sollte man, also Verbrenner, die fossile Materialien verwenden, sollte man verbieten, aber nicht prinzipiell gegen die Technik sind. Ich glaube, man sollte nicht da so strikte Regeln aufsetzen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Zukunft für synthetische Kraftstoffe gibt, die halt nachhaltig hergestellt werden, zum Beispiel aus CO2 mit Sonnenlicht. Ein anderer Aspekt, wo ich mir eine große Sprunginnovation erhoffe, ist eben von personalisierter Medizin. Das ist so ein bisschen das, was BioNTech auch macht mit der mRNA oder was die eigentlich vorhatten. Das sind ja eigentlich keine Impfstoffproduzenten. Aber die Idee, dass man, jemand hat einen Tumor, dass man davon eine kleine Probe nimmt und dann speziell für diesen Tumor Medikamente herstellt innerhalb von Tagen, das finde ich irgendwie faszinierend. Also so Sachen finde ich toll. Ja.
Also ich glaube, dass wir im Jahr 2050 fast alle todesbringenden Krankheiten bewältigt haben. Dass es dann keinen Krebs mehr geben wird, dass Krebs behandelt werden kann. Dass es quasi kein Alzheimer mehr gibt und ähnliche Dinge. Und wir deswegen länger und besser leben. Davon gehe ich aus. Es gibt eine Reihe von Forschern, die versuchen, das Lebensspanne zu erhöhen. Wir wissen ja, dass genetische Materialien sich erneuern können. Väter können Kinder befruchten, die dann ein komplett neues genetisches Material haben. Und ich denke, in 50 Jahren werden wir das Problem geknackt haben.
Die nächsten beiden Antworten, die kommen von zwei Ökonomen, beziehungsweise einer Ökonomin und einem Ökonomen, nämlich von Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrats der Begutachtung der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung, also einer der fünf Wirtschaftsweisen, und von Dietmar Hahoff, einer der einflussreichsten Innovationsforscher in Europa. Und Dietmar arbeitet auch bei uns in der Sprint im Aufsichtsrat mit.
Ich glaube, Innovationen im Bereich Ernährung und Gentechnik wären sehr, sehr wünschenswert, die die Ernährung der Weltbevölkerung ermöglichen und vor allen Dingen aktuell benachteiligten Regionen der Welt mehr Unabhängigkeit gibt und diese Regionen auch lebenswert erhält, sodass die Menschen, die jetzt vielleicht denken, aus vom Klimawandel bedrohten Regionen abwandern zu müssen, dass man dort eben auch eine Zukunft sieht. Und das würde, glaube ich, nicht nur für diese Region sehr wertvoll sein, sondern auch für die ganze Welt, wenn einfach die Ernährung und auch die Versorgung mit Lebensmitteln, aber eben auch mit Wasser besser funktionieren würde. Ich glaube, es ist auch ein großes Innovationsfeld, das zudem wahrscheinlich auch Forscherinnen und Forscher in Deutschland viel beitragen können.
Ich würde am allerliebsten eine sichere, stabile Energiequelle realisiert sehen. Laserbasierte Fusion ist meines Erachtens ein sehr guter Kandidat dafür. Ich glaube, wir sollten das, was im Moment in diesen Startups, Marvel Fusion, viele andere passiert, unterstützen. Der Grund, die Begründung dafür ist, dass wir damit sehr, sehr schnell in die Lage versetzt würden, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir würden in die Lage versetzt, dann auch weitere, also erstmal die Nachhaltigkeitsziele bezüglich CO2-Emissionen, weil natürlich die Energiebereitstellung dort ein ganz wichtiger Faktor ist. Und weil wir wissen, dass der Pfad über die nachhaltigen Energiequellen ein sehr, sehr beschwerlicher ist. Ist ein guter Pfad, wir haben im Moment auch keinen anderen, aber wir hätten hier die Möglichkeit einer Durchbruchsinnovation. Das ist mit hohem Risiko verbunden, ob es so machbar ist, ist dahingestellt. Aber ich glaube, das sollte auch staatlichen Stellen dringend empfohlen sein, da mal hineinzuschauen, ob man hier nicht größere Risiken, also die Kaufnahme größerer Risiken, größerer unternehmerischer Risiken unterstützen könnte. Das wäre meines Erachtens auch ein wichtiger Schritt, um dann nachhaltige Ernährung in den Blick zu nehmen, wo wir ebenfalls starke Externalitäten, starke Schäden an unserem Planeten verursachen. Und 8 Milliarden Menschen zu ernähren, ist halt auch eine große Aufgabe. Nahrungssicherheit ist zu Recht eine der Missionen, die viele Staaten sich auf ihre Agenda geschrieben haben. Aber auch das würde durch eine solche entsprechende Absicherung auf der Energieseite leichter möglich sein.
Und Kriege um Gas und Öl gäbe es dann auch nicht mehr?
Meine Befürchtung ist, dass wir als Menschen andere Quellen von Streitigkeiten finden können. Also die Weiterentwicklung menschlichen Denkens wird damit nicht unnötig gemacht. Das müssen wir auf jeden Fall tun.
So, bei den nächsten dreien, die haben alle was mit Raumfahrt zu tun. Das ist nämlich Daniela Bestern, Space-Biologin. Ganz, ganz spannende Dinge, die die macht, indem sie da irgendwie Mikroben ins All schießt und die sich da irgendwie entwickeln lässt. Nicola Winter, also die deutsche Kandidatin für die nächste Raumfahrtmission der ESA, also Kandidatin als Astronautin, und Robert Böhme, einer der Gründer des Berliner Space Startups Planetary Transportation Systems.
Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in den nächsten 100 Jahren wir irgendwann mal uns abwenden von Elektrizität als Währung, weil es so schwer zu transportieren ist. Allein, es gibt immer Überlast, es gibt Unterlast. ob es da nicht irgendwas gibt, was effizienter und einfacher zu speichern ist. Und das wünsche ich mir. Das ist genau, das war für mich das Schwierige an der Frage, dass ich in einen Bereich gehen muss, in dem ich kein Experte bin. Und das ist die Physik. Physik ist faszinierend. Ich kenne Elektronenpotenziale. Ich bin absolut fasziniert von Orbitalen. Ich sehe, wie da Energie in höheren Bahnorbitalen gehoben wird. So entsteht zum Beispiel Fluoreszenz. Und dann wieder abgegeben werden können. Und ich frage mich, ob man quasi diese Energieorbitale irgendwann mal nutzen könnte, um Energie zu speichern. Und zwar mit einer viel höheren Effizienz, als mit Elektrizität je möglich wäre.
Saubere Energie. Das wäre wirklich, wenn wir es schaffen würden, wirklich saubere Energie in großem Maß zu produzieren. In dem Fall das Beste, was ich in dem Moment kenne in die Richtung, ist Wasserstoff. Wenn man das wirklich löst, wie ich sauber Wasserstoff produziere und ihn dann verteile und in den Autos und in den Flugzeugen und so weiter einsetze, dann hätten wir unsere Welt wirklich ein großes Stück besser gemacht. Und deswegen finde ich da diese Forschung und die Innovation unglaublich unterstützenswert und ganz, ganz wichtig.
Und in die Raketen kommt der ja eh rein, oder?
Gibt es unterschiedliche Sachen, ja. Also es gibt ein bisschen ungünstigeren Raketentreibstoff und es gibt besseren, und Wasserstoff ist ein Teil davon, aber braucht da mal einen Mix. Aber ja, also man muss alle Piloten und Astronauten tun diese Dinge ja nicht, weil sie die Umwelt verschmutzen, sondern trotzdem. Und wenn wir das mal sein lassen könnten, wenn dann auch mein Rettungshubschrauber mit Wasserstoff fliegt und hinten nur noch Wasser rauskommt, das fände ich richtig gut.
Nicht nur wünschen, sondern sie ist nötig, ist ganz einfach Geoengineering. Und ich weiß, ich sage jetzt ein Wort, da werden einige Leute zucken. Oh mein Gott, er hat Geoengineering gesagt. Geoengineering ist heute einfach verboten. Das Verbot muss weg. Knallhart. Ich sage das so, wie es ist. Wir versuchen, irgendwelche CO2-Ziele zu erreichen, beläppern uns da den ganzen Tag. Was wir machen, ist völliger Quatsch. Also ich sage das nicht, dass das Quatsch ist, dass wir CO2 einsparen. Ich sage nur, das, was wir tun, ist auf einer so kleinen Prozentskala, dass es irrelevant ist. Wir sind als Menschheit klug genug, das zu machen. Wir sind auf keinen Fall klug genug, um die Risiken zu verstehen. Das ist so. Aber wir haben jetzt halt die Erde mit einem unkontrollierten Verfahren in einen Zustand gebracht, dann müssen wir das Risiko eingehen, sie mit einigen wenigen halbwegs kontrollierten Verfahren und noch nicht voll durchblickten Verfahren versuchen, wieder auf einen besseren Track zu bringen. Es ist halt nur schlichtweg verboten. Und Deutschland ist eines der führenden Länder, was das verbietet. Und ich glaube, bis 2050 wird das dreimal gekippt sein, weil irgendwie jeder erkannt haben wird, Klimawandel ist ein Riesending. Und dann werden einige sagen, warte mal, aber hier haben wir doch unser Werkzeugschublade, da gibt's doch da diesen Schraubenzieher. Und dann, wenn die anderen sagen, nee, der Schraubenzieher, den darfst du nicht nehmen, der ist verboten. Und dann wird irgendeiner sagen, weißt du was, ist mir egal, ich nehme den. Und das wird passieren. Und dann wird es da auch viel Innovation geben und die ist auch leider halt notwendig. Also du würdest in Deutschland, wenn du was mit Geoengineering machst, gibt es ein klares stehendes Verbot. Das ist auch vom BMBF und auch von anderen Ministerien und Behörden mitgetragen. Das ist auch aus gutem Grund. Der Witz ist ja, wenn man sich die ganzen Publikationen durchliest, dann sagt ja irgendwie alle sagen ja irgendwie alle, das ist alles nötig, was wir machen. Aber es wird nicht reichen. Das sagt ja schon jeder. Wenn die Erkenntnis da ist, dann ist doch gut, das ist doch okay. Also es ist nicht okay, dass es nicht reicht, ne? Aber dann ist doch okay, dann ist doch der Erkenntnispunkt da, dass man sagen muss, what else? Ne? Also was noch? Was geht denn noch? Und ne, da geht einiges. Also man braucht jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, man braucht jetzt nicht Angst haben. Da gibt es Techniken.
So, und jetzt haben wir noch drei für euch herausgesucht, nämlich die sehr spannende Altersforscherin, Medizinerin Ursula Müller-Werdern von der Charité in Berlin, der Wirtschaftspsychologe Karl Norton, der unter anderem sehr neugierig zum Thema Neugier forscht. Und zum Schluss dachten wir, dann machen wir was Lustiges, dann nehmen wir Vince Ebert, den Wissenschaftscomedian.
Persönlich habe ich den Eindruck, die Digitalisierung schreitet unglaublich fort, aber die Robotik kommt nicht entsprechend nach. Haushaltsroboter, Pflegeroboter, ja. Ganz ehrlich, wir beschreien alle den menschlichen Faktor, den wir brauchen, aber überlegen Sie sich mal, ob Sie selber, wenn Sie alt und gebrechlich sind, wirklich nicht vielleicht doch lieber vom Roboter gewaschen werden wollen, als von einem Mitmenschen, vor dem sie sich vielleicht auch irgendwo genieren. Robotik ist meines Erachtens ein bisher nicht ausreichend bearbeitetes Gebiet. Da ist noch viel Potenzial drin und das kommt irgendwie so nicht nach. Die Digitalisierung, also diese IT-Software in Solutions, da gibt es sehr viel mehr Ambitionen, das voranzutreiben als die Robotik. Und das finde ich schade. Da könnten wir eigentlich noch mehr machen.
Also was mich so ein bisschen beschäftigt, ganz persönlich, ist, dass irgendwann die Motorik, die Feinmotorik, ja auch, sagen wir mal, dem Lifecycle des Anatomischen. Und was mich total beseelen würde, wäre, wenn wir für gesunde Menschen, weil ich habe gerade wieder gelesen, es gibt für Parkinson immer mehr Erkenntnisse dazu, wie man diese Menschen motorisch wieder teilhaben lassen kann am Leben. Für den gesunden Menschen, wie man das hinbekommt, dass der seine Feinmotorik behält und genauso fein arbeiten kann. Ich liebe Uhren und ganz kleinteilige Dinge. Und das, wenn man das mit 80 so gut könnte wie mit 40 oder jetzt gerade noch so mit 50, das wäre was. Also wenn wir, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine bionische Lösung sein muss oder was auch immer es ist, aber das wäre für mich wirklich etwas, wo ich mich sehr drüber freuen würde. Es gibt keine Lupe für die Finger sozusagen, also das Analoge. Und da was für den gesunden Geist, also für den gesunden Menschen, also nicht unbedingt, weil es pathologisch und medizinisch notwendig ist, sondern weil man es sich, weil man sich diese Fähigkeit behalten will, um das Interesse, die Faszination für Feinmechanik weiter ausleben zu können. Das wäre ganz egoistisch etwas, wo ich wirklich einen Sprung mir wünschen würde.
Dieses große Thema von Star Trek beamen. Also das ist natürlich unter physikalischer Sicht schwierig, aber also stell dir mal vor, ich bin ja fast 200 Tage im Jahr unterwegs. Und der Job macht mir ja wahnsinnig viel Spaß. Aber dieses Reisen, dieser Aufwand, diese Energie, dieser Stress, der damit verbunden ist. Und wenn wir so machen und wir wären auf einmal in Australien und könnten uns Sydney angucken. Also das wäre was, was toll wäre, was natürlich auch die Menschheit komplett verändern würde. Wenn wir auf einmal, also ich bin der großen Überzeugung, dass Reisen, wenn man das exzessiv macht, das Bewusstsein verändert, das Weltbild verändert. Und wenn Reisen für die Bevölkerung oder für die Weltbevölkerung kein Hindernis mehr wäre. Also ich glaube, das würde schon mit einer Gesellschaft Unfassbares machen. Natürlich wird es in 50 Jahren auch noch Kriege geben und Konflikte, weil Menschen einfach neben dieser Fähigkeit zu kooperieren, natürlich auch die Fähigkeit haben zu konkurrieren. Und Konkurrenz hat immer was mit Aggression zu tun und im schlimmsten Fall macht man das dann halt mit Gewalt. Also das ist da. Ich habe die große Hoffnung, dass wir sind ja jetzt schon, auch wenn das jetzt durch Ukraine-Krieg und sowas so ein bisschen in die Vergessenheit gerät, wir sind jetzt schon im Vergleich zum Mittelalter oder noch vor 100 Jahren wesentlich friedlicher. Wenn du siehst, wie viele Konflikte gibt es gemessen an der Bevölkerungszahl, dann ist das in den letzten 500 Jahren immens zurückgegangen. Das muss man einfach mal auch sagen. Und ich habe die große Hoffnung, dass die Menschheit noch friedlicher werden wird. Ganz verhindern können wir es nicht, aber es wird besser werden.
So, und das waren sie jetzt, unsere quasi Best-of-Antworten aus unserem reichhaltigen, umfangreichen Archiv, das wir mittlerweile haben. Vielleicht haben euch ja die Antworten von diesen Gästen dazu inspiriert, euch noch mal ein bisschen in unserem Archiv umzusehen, die eine oder andere Folge nachzuhören, zu schauen, wer von den Leuten, die wir in den letzten 3-4 Jahren bei uns im Podcast begrüßen durften, für euch vielleicht interessant sind. Vieles ist zeitlos schön. Und wir wünschen euch, wo auch immer ihr jetzt im Sommer diese Folgen hört, vielleicht am Strand, vielleicht in Bergen, wo auch immer, vielleicht müsst ihr auch einfach in Deutschland weiterarbeiten. Wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Am Ende vom August, also in ein paar Wochen, da geht's wieder ganz normal weiter. Da interviewen wir weiter spannende Menschen, die Neues in die Welt bringen. Bis dahin sagen Max Zöllner und ich wie immer ganz, ganz herzlichen Dank. Und es gilt natürlich auch jetzt, wie immer, bleibt neugierig,